In dem Römerbrief, wo es um Heiligung geht. Das heißt, um diesen Prozess, wo Gott uns sich selbst ähnlicher machen will, so dass wir praktisch in unserem Leben immer gerechter und immer heiliger werden, so wie er. Das ist in diesem Prozess, den Gott uns aus Gnade schenkt, dass wir anders leben dürfen, dass wir heil leben dürfen, anders als wir früher gelebt haben. Und wir sind in diesem Abschnitt hier im Kapitel 7, in dem es um unsere Beziehung zum Gesetz geht. Das letzte Mal haben wir darüber gesprochen, dass Gesetz oder Gesetzlichkeit keine Hilfe ist für uns in diesem Prozess der Heiligung. Im Gegenteil, im Vers 5 haben wir gelesen, dass das Gesetz die Leidenschaften der Sünde in uns erregt. Das Gesetz ist nicht Gottes Werkzeug, um uns heilig zu machen. Wir haben als Christen eine ganz neue Beziehung zum Gesetz oder zu den Geboten. Im Vers 6: Jetzt aber sind wir von dem Gesetz losgemacht, da wir dem gestorben sind, worin wir festgehalten wurden, sodass wir in dem Neuen des Geistes dienen und nicht in dem Alten des Buchstabens. Und jetzt stellt uns der Paulus wieder eine Frage. Na, das ist sein Stil im Römerbrief. Er stellt Fragen und beantwortet sie. Und wenn man dieses Vorhergehende liest, dass das Gesetz uns zur Sünde provoziert, dass wir dem Gesetz gestorben sind, dann können wir den Eindruck gewinnen, naja, vielleicht ist was faul mit dem Gesetz. Vielleicht ist da was falsch dran. Deswegen stellt der Paulus die Frage im Vers 7 jetzt und sagt, was sollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Und wieder mal beantwortet Paulus so eine rhetorische Frage, die er selber stellt. Und er sagt, das sei ferne. Also niemals. Das ist die völlig falsche Schlussfolgerung. Und Paulus wird uns jetzt zwei Aufgaben zeigen, wozu das Gesetz gut ist. Wozu es da ist. Und er wird uns das jetzt aus seiner eigenen Erfahrung zeigen. Bemerkt hier den Wechsel in den Personalpronomen. Bis jetzt hat Paulus im Plural gesprochen. Wir, allgemein. Aber jetzt wird er anfangen, aus seiner eigenen Erfahrung zu erzählen. Und er wird sagen, ich. Und er wird in der Vergangenheit noch weiter reden hier, das heißt, sein Leben, bevor er bekehrt war. Und was sagt uns das Erste, wozu das Gesetz oder wozu die Gebote gut sind in unserem Leben? Das Erste ist, dass sie uns unsere Sünden erkennen lassen. Im Vers 7 weiter. Die Sünde hätte ich nicht erkannt, als nur durch das Gesetz. Denn auch von der Lust hätte ich nichts gewusst, wenn ich das Gesetz gesagt hätte, lass dich nicht gelüsten. Also, Sünde hätte ich nicht erkannt, als nur durch das Gesetz. Wir können sündigen, ohne dass es uns bewusst ist. In unserer Gesellschaft ist die Einstellung, es gibt Sünde eigentlich gar nicht. Ja, man kann vielleicht Fehler machen oder man kann mal Probleme haben, aber wir nennen es eine Sünde. Und so können wir sündigen, ohne dass es uns bewusst ist. Oder wir können eine falsche Vorstellung von dem haben, was Sünde ist. Nämlich, dass Sünde was rein Äußerliches ist. Ein Fehlverhalten, was rein in unserem Verhalten ist. Und das war die Vorstellung, die der Paulus hatte. Oder wir können uns selbst mit anderen vergleichen, die schlechter sind als wir. Und wir können selbstgerecht werden und sagen, ah, ich habe nie jemanden umgebracht oder ich habe nie Ehebruch begangen, deswegen bin ich gut, ich bin okay. Und so können wir mit einem schmutzigen Gesicht rumlaufen, ohne dass es uns bewusst ist. Na, Kinder machen das manchmal, wenn die Spaghetti essen und haben ganzen Brei rund ums Gesicht und ist ihnen gar nicht bewusst. Manchmal passiert uns sowas und es ist uns dann peinlich, wenn es uns auffällt. Aber es ist möglich, wir können rumlaufen mit einem schmutzigen Gesicht, ohne dass es uns bewusst ist. Und das Gesetz ist sozusagen der Spiegel, der uns vorgehalten wird, dass wir uns selbst sehen können. Das ist, was passiert, wenn wir mit den Gesetzen Gottes konfrontiert werden. Es ist wie ein Maßstab, ein gerader Maßstab, der an unser krummes Leben angelegt wird und wo uns plötzlich bewusst wird, hoppala. Da stimmt was nicht. Ich bin schmutzig, ich bin ein Sünder. Und der Paulus erzählt hier aus seiner eigenen Erfahrung. Hier im Vers 7. Er sagt, ich Auch von der Lust hätte ich nichts gewusst, wenn ich das Gesetz gesagt hätte, lass dich nicht gelüsten. Und es spricht nicht nur von sexueller Lust hier, sondern allgemein. Lust ist ein Verlangen, einen Trieb oder ein Bedürfnis auf unrechtmäßige Art und Weise zu befriedigen. Und erinnert euch dran, der Paulus war äußerlich ein gerechter Mann. Paulus war ein Pharisäer, hat sein ganzes Leben hingegeben, ein gerechtes Leben zu leben, ein gutes Leben zu leben. Aber wie alle Religiösen hat auch der Paulus die Gebote, diese Gebote, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht morden, hat die rein äußerlich verstanden. Das heißt, in dieser religiösen, rein äußerlichen Gerechtigkeit, nach dieser Tradition, nach der der Paulus gelebt hat, konnte Paulus sagen, da bin ich untadelig geworden. Nach der Gerechtigkeit, die im Gesetz ist. Dieser äußerlichen Gerechtigkeit bin ich untadelig geworden. Aber dann, was den Paulus geknackt hat, war dieses letzte Gebot, das zehnte Gebot. Das zehnte Gebot, das sagt, du sollst nicht begehren. Oder wie es hier wiedergegeben ist, du lass dich nicht gelüsten. Oh, da ist dem Paulus bewusst geworden, das Gesetz spricht nicht nur das Äußerliche an, meine Handlungen, sondern auch mein Innenleben. Meine Gedanken, meine Einstellungen, meine Gefühle, meine Begierden im Herzen. Das Gesetz, das ist geistlich. Und das ist, wie es Jesus ausgelegt hat. Er hat gesagt, es ist nicht erst Sünde, wenn du hingehst und mit der Frau deines Nächsten schläfst. Und er hat gesagt, es ist schon Sünde, schon diese Lust in deinem Herzen, irgendjemanden anderen zu begehren, als jemanden, der deine Frau ist. Oder für die Frauen, der dein Mann ist. Schon das ist Sünde. Oder nicht erst dann ist es Sünde, wenn du den Dolch nimmst und jemand anderen niederstichst. So, nee, es ist schon Sünde, dieser Hass in deinem Herzen, diese Unversöhnlichkeit in deinem Herzen. Und so sagt der Paulus, ich hätte nie gewusst, dass diese Lust in mir Sünde ist, wenn mir das Gesetz nicht gesagt hat. Und dann, als er das erkannt hat, ist seine ganze Selbstgerechtigkeit, die er hatte, ist in sich selbst zusammengefallen. Und das ist der erste Zweck von den Geboten oder von dem Gesetz. Dass es uns Sündenerkenntnis schenkt. Um uns Sünder zu überführen und uns dann anzuklagen, sodass wir erkennen, dass wir einen Erlöser brauchen. Und das ist das, was uns zu Jesus hintreibt. Das ist der erste Zweck des Gesetzes. Zweitens, was das Gebot tut in uns, es provoziert uns zur Sünde. Oder besser gesagt, sollten wir sagen, meine sündige Natur, die missbraucht das Gesetz. Ist ja nicht etwas, was das Gesetz tut, sondern es ist meine Reaktion auf das Gesetz oder auf das Gebot. Hier im Vers 8. Die Sünde aber ergriff durch das Gebot die Gelegenheit und bewirkte jede Begierde in mir, denn ohne Gesetz ist die Sünde tot. Wenn wir ein Gebot sehen, wenn wir ein Gesetz sehen, dann haben wir diesen unbändigen Drang in uns, dieses Gebot zu übertreten und es zu brechen. Und zumindest ihr alle, die Kinder habt, ihr wisst das. Wenn du dem Kind sagst, hey, iss keines von den Keksen, die sind für später, du kannst fast diesen Kampf beobachten, wie es hin und her gezogen ist. Ich habe mich oft gefragt, ob es nicht manchmal ein Eigentor ist, wenn wir zu viele Regeln aufstellen. Ich habe mich oft gefragt, diese Hausordnungen, die man kriegt, wenn man auf Landschulwoche fährt zum Beispiel. Wenn man diese Hausordnung kriegt und da steht dann drin, du darfst das nicht beschmutzen und das Beschreiben von Gegenständen ist verboten. Und da ist der kleine Hansi, der hat nie im Leben dran gedacht, das Bett anzuschmieren, aber liest das und denkt sich, ja, gute Idee. Und dann liegt er im Bett und schreibt Hansi und Susi und macht ein großes Herz drum. Dieser Drang in uns, Gesetz zu übertreten. Ich hatte einen Studienkollegen für eine Zeit lang in seinem Leben, war sein Lebensinhalt in Nacht- und Nebelaktionen, irgendwelche Brücken oder Wände zu besprühen mit Graffiti. Da hat er gelebt dafür. Wir kennen das auch aus eigener Erfahrung. Das ist uns sicher schon mal passiert. Wir fahren auf der Autobahn und da kommt irgend so eine Geschwindigkeitsbeschränkung, so ein Verbotsschild und wir denken uns, das ist total blöd. Macht überhaupt keinen Sinn. Ich muss es nicht halten. Ich kann schneller fahren. Das ist, wo wir dann unsere schönen Fotos zugeschickt bekommen. Dieser Drang in uns zu rebellieren, wenn wir ein Gebot sehen. Und das ist, wovon der Paulus hier spricht. Das ist auch der Grund, warum Gesetzlichkeit kontraproduktiv ist für unsere Heiligung. Weil Gebote, die wir uns auferlegen, die reizen uns gerade dazu an. Oder unsere sündige Natur missbraucht es, gerade es zu übertreten. Es macht den Kampf noch stärker. Die Sünde aber ergriff das Gebot, durch das Gebot die Gelegenheit und bewirkte jede Begierde in mir. Dann sagt er, denn ohne Gesetz ist die Sünde tot. Das heißt, in unserem Bewusstsein, dieses Überführtsein von Sünde. Ja, wir sind Sünder, aber es ist uns nicht bewusst oder es stört uns nicht. Vers 9. Ich aber lebte einst ohne Gesetz. Als aber das Gebot kam, lebte die Sünde auf. Ich aber starb. Gesetz hat mir gezeigt, dass ich ein Sünder bin und dass ich vor Gott nicht bestehen kann. Und ich starb. Es ist mir bewusst geworden mit einem Schlag, dass ich geistlich tot bin, als dieser Maßstab an mein Leben angelegt wurde. Und all diese Gerechtigkeit, die ich zu haben glaubte, die war plötzlich dahin. Vers 10, und das Gebot, das zum Leben gegeben, gerade das erwies ich mir zum Tod. Denn die Sünde ergriff durch das Gebot die Gelegenheit, täuschte mich und tötete mich durch dasselbe. So ist also das Gesetz heilig und das Gebot heilig und gerecht und gut. Gebot ist gut. Das Gebot wurde zum Leben gegeben. Gottes Gebote zeigen uns, wie wir ein heiles und ein glückliches und ein gutes und ein reines Leben leben können. Aber es ist die sündige Natur, diese sündige Natur in uns, die missbraucht das Gebot, um uns zur Sünde anzustacheln. Und die Sünde täuscht uns. Sünde täuscht uns. Und eins der besten Lügen ist, du kannst durch Gesetzlichkeit, aus eigener Kraft, wenn du dich wirklich anstrengst, kannst du mich besiegen, sagt die Sünde. Setz deinen Willen ein. Mach dein 10-Punkte-Programm. Und du wirst heilig leben können. Ist eine Lüge. Oder auch diese guten alten Lügen aus dem Garten Eden. Gott will dir was Gutes vorenthalten. Oder hey, du kannst sündigen und es wird dir nicht schaden, wenn du das tust. Und dann sündigst du und du tust es. Und dann hält Satan dir das Gesetz vor die Nase, das uns anklagt und uns verdammt, weil wir Gesetzesübertreter geworden sind. Sünde ergriff durch das Gebot die Gelegenheit, täuschte mich und tötete mich durch dasselbe. So aber ist das Gesetz heilig und das Gebot heilig und gerecht und gut. Ist das Gesetz deswegen Sünde? Weil Sünde es gebraucht, um mich zu täuschen und weil es mir meine Sünde vorhält und mich tötet, geistlich mir bewusst macht, dass ich getrennt bin von Gott? Ich würde sagen, nein. Sondern das Gesetz ist heilig und das Gebot ist heilig und gerecht und gut. Es entspringt dem Charakter Gottes. Und es reflektiert den Charakter Gottes, seine Gebote. Es ist nichts falsch an den Geboten. Gebote sind heilig und gerecht und gut, so wie Gott heilig und gerecht und gut ist. Das Gebot ist nur wie ein Röntgenapparat, das die Krankheit in mir offenbart und es ans Licht bringt, was faul ist in mir. Das Problem liegt nicht im Gebot. Das Problem liegt bei mir. Das Problem liegt in meiner sündigen Natur. Das Problem ist nicht, dass die Gebote schlecht werden, sondern dass ich ein Sünder bin. Das ist unser Problem. Vers 13. Ist nun das Gute mir zum Tod geworden? Dieses Gesetz, dieser Maßstab, der mir gezeigt hat, dass ich versagt habe und schuldig bin? Nee, es ist nicht das Gute, das Gebot, was mir zum Tod geworden ist, sondern die Sünde. Das ist das, was uns zerstört. Das ist das, was uns Menschen geistig umbringt. Das Ferne, sagt er weiter, sondern die Sünde, damit sie als Sünde erschiene, indem sie durch das Gute mir den Tod bewirkte, damit die Sünde überaus sündig wurde durch das Gebot. sehen, wie pervers, wie schlimm unsere Sünde ist. Das heißt, wenn wir von Sünde hier so personifiziert sprechen, spricht es eigentlich von unserer sündigen Natur. Wir sehen, wie pervers es ist, wie schlimm es ist, weil sogar das Gute, das Gesetz missbraucht, um mich zum Sündigen zu bewegen und mich dadurch umzubringen. Dadurch wird Sünde in ihrem ganzen Ausmaß sichtbar. Das Gebot ist dieses Röntgengerät, was sichtbar macht, wie rebellisch und wie verdorben und wie böse unsere sündige Natur ist. Und wie gesagt, es ist auch dieser vollkommene Maßstab, der vollkommen heilig ist und gerecht ist und gut ist. Und wenn wir unser Leben daneben stellen und es vergleichen damit, auch dann wird wieder sichtbar, in welchem Ausmaß wir versagen. Und in welchem Ausmaß wir Sünder sind und unheilig und ungerecht und schlecht. Und das ist eine gute Sache, dass das Gebot es tut. Ist gut. Weil das treibt uns zu Jesus. Das hat den Paulus und auch uns zu Jesus hingetrieben. Wo wir sagen, Herr, rette du mich, weil ich bin hoffnungslos verloren. Da sind wir zu ihm gelaufen und haben ihn als unseren Erlöser angenommen. Ich brauche einen Erlöser. Jesus, rette du mich. Dein Werk am Kreuz für meine Schuld. So ist es eine gute Sache. Aber dasselbe gilt auch für unseren Heiligungsprozess. Wir können nicht aus eigener Kraft heilig werden oder gut werden oder Frucht bringen in unserem Leben. Und viele von uns haben ein Problem damit, das zu akzeptieren. Nein, gesetzlicher Heide sagt, ich kann aus eigener Kraft, aus eigenen Werken in die rechte Beziehung kommen mit Gott. Und ich denke, die meisten von uns haben verstanden, dass es nicht klappt. Deswegen sind wir zu Jesus gelaufen und haben uns von ihm retten lassen. Sein Werk am Kreuz als Errettung angenommen. Aber viele gehen dann zurück zu diesem selben Prinzip, nachdem sie bekehrt sind. Und es gibt den gesetzlichen Christen. Und der sagt, ich kann aus eigener Kraft und eigenen Werken in einer rechten Beziehung mit Gott bleiben und wachsen und mehr so werden, wie er ist. Und Paulus sagt den Galatern, die in diesen Irrweg reingefallen sind, er sagt, seid ihr so unverständig? Nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr jetzt im Fleisch, das heißt aus eigener Kraft vollenden? Und wieder, es ist nicht das Gesetz, was das Problem ist. Das Gesetz, das Gebot zeigt uns durchaus den Weg, wo es lang geht, den richtigen Weg. Aber unsere Sündhaftigkeit ist das Problem. Wir haben nicht die Kraft, diesen Weg zu gehen. Ich will ein reines und heiliges Leben leben. Und deswegen strenge ich mich an. Und ich stelle mir irgendwelche Regeln auf. Und ich schnitze mir ein Programm, ich lege mir eine Strategie zurecht. Und ich nehme mir vor, ich werde diese Sünde überwinden. Und ich werde mein Bestes geben. Und dann falle ich hin. Fall wieder in die Sünde rein, obwohl ich mich so anstrenge. Oh Mann, und irgendwie rappel ich mich auf. Und ich streng mich noch mehr an. Und ich kämpfe noch verbissener. Und dann falle ich wieder. Und je mehr ich kämpfe und je mehr ich versuche, diese Sünde nicht zu tun und dieses Gebot zu halten, desto mehr fühle ich mich hingezogen und angezogen von der Sünde und bin versucht, es zu tun und meine eigenen Regeln, die ich mir da aufstelle, zu brechen. Seht, die Sünde in mir missbraucht noch immer das Gesetz. Und wir versagen. Und immer wieder. Und wir werden frustriert. Ja, die Gebote zeigen uns den richtigen Weg, aber wir können den nicht gehen. Wir haben nicht die Kraft in uns, so zu leben. Wir haben nicht die Kraft in uns, Frucht zu bringen für Jesus. Und warum ist das so? Ja, Vers 14 zeigt uns, warum es so ist. Wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich, unter die Sünde verkauft. Das ist das Problem. Das Gebot, das Gesetz ist geistlich, es ist heilig, es ist rein, es ist schön, es ist gut. Aber ich habe noch immer diese alte sündige Natur von diesem alten Menschen, der ich war, bevor ich Christ geworden bin. Das ist das Problem. Und der Paulus beschreibt diesen Kampf mit Sünde, nachdem er Christ geworden ist. Seht hier in den nächsten Versen, hier gibt es einen Wechsel in der Zeit. Vorhin hat er in der Vergangenheit gesprochen, jetzt spricht er in der Gegenwart. Das ist der Kampf, den er als Christ kämpft oder gekämpft hat. Das ist ein Kampf, den jeder von uns gut kennt, denke ich. Krieg, der in uns ist, der uns zerreißt. Denn was ich vollbringe, erkenne ich nicht oder billige ich nicht. Denn nicht, was ich will, das tue ich, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so stimme ich dem Gesetz bei, dass es gut ist. Ich hasse ja das, was ich tue. Ich will es nicht. Ich stimme damit überein, dass das Gesetz richtig ist. Aber das Problem ist, ich habe nicht die Kraft zu widerstehen. Ich habe nicht die Kraft, mich zu ändern, das Gesetz zu halten. Nun aber vollbringe nicht mehr ich es, Vers 17, sondern die in mir wohnende Sünde. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, in meiner sündigen Natur, nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Ich finde also das Gesetz, dass bei mir, dass ich der Gutes will, nur das Böse vorhanden ist. Denn ich habe nach dem inneren Menschen Wohlgefallen am Gesetz Gottes. Aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Und wir sehen in diesem Kampf, oder besser gesagt diesem Krampf vielleicht, keinen gleichgültigen und lauen Menschen. Wir sehen den Paulus, der in diesem Kampf hier steht. Ein Mensch, der viel gerechter ist als jeder einzelne von uns. Ein leidenschaftlicher Mann. Ein willensstarker Mann. Ein Mann, der von ganzem Herzen, von ganzer Kraft das Richtige tun will. Und Frucht bringen will und Jesus ehren will. Der aus ganzer Kraft darum ringt. Und auch versagt er. Und er ist nicht stark genug dafür. Und am Ende ist er verzweifelt und er schreit aus, ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Und das Bild, was er hier verwendet, ist folgendes. Es war eine Hinrichtungsmethode, die sie manchmal für Mörder angewandt haben. Und es ist, dass sie den Mörder an den Leib des Verstorbenen gebunden haben. Dieser Leib des Todes. Und dann, wenn dieser verwest ist, ist der Leib des Mörders mit aufgefressen worden von diesem Verwesungsprozess und ist gestorben. Und unsere sündige Natur, unser unerlöster Leib ist wie dieser Tote. Und Paulus schreit, wer wird mich befreien von diesem Leib des Todes? Er bringt mich um. Ich habe es satt. Ich brauche Hilfe. Und der Paulus ist verzweifelt und er ist erschöpft. Er ist kraftlos, er hat keine Hoffnung mehr in sich selbst. Und das ist wirklich der Punkt, wo Gott jeden von uns hinbringen will. An diesen Punkt. Wir sehen in diesen Versen 4 wichtige Erkenntnisse, die der Paulus hatte auf diesem Weg dorthin, die er gewonnen hat in dem Kampf aus eigener Kraft gegen die Sünde. Erste ist, dass zwei Naturen in uns streiten. Eine, die gefallen hat an Gottes Weg und an Gottes Gebot, und die andere, die dagegen rebelliert. Paulus nennt es die in mir wohnende Sünde. Vers 21, ich will das Gute tun, aber das Böse ist vorhanden. Vers 22, im inneren Menschen, der Wohlgefallen hat an dem Gesetz, aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, im Vers 23. Dieses Gesetz der Sünde. Wir haben zwei Naturen. Wir haben eine Natur, die von Adam kommt, unsere natürliche Natur, die wir von unserem alten Menschen geerbt haben, der wir vor der Bekehrung waren. Diese sündige Natur mit all ihren selbstsüchtigen und perversen und sündigen Impulsen. Und dann, als wir uns bekehrt haben und von Neuem geboren wurden, oder besser gesagt von oben her geboren wurden, da hat Gott selbst in mir Wohnung genommen durch den Heiligen Geist. Und ich bin ein neuer Mensch geworden mit einer neuen Natur, die gottgefällige Wünsche hat, neue Wünsche hat. Aber das Problem ist, diese alte Natur, die ist auch noch immer da. Und so bin ich ein neuer, ein erlöster Mensch, mit einem alten Leib. Das ist ein Leib der Sünde. Diesen unerlösten Leib, dieses Fleisch. Und das meint nicht nur unseren Körper. Das meint auch unsere sündigen Gewohnheiten, unsere sündigen Denkmuster, unsere sündigen Veranlagungen. Ich bin ein neuer Mensch, ein erlöster Mensch in einem alten Leib. Bin noch immer in der alten Natur. Und das ist das Problem. Und die beiden sind einander entgegengesetzt. Und die beiden ziehen in entgegengesetzte Richtungen. Und sind in so einem unversöhnlichen Kampf miteinander. Und das ist was, was uns zerreißt. Das ist, was in uns kämpft hier. Wir haben zwei Naturen, erstens. Zweitens aber, er identifiziert sich mit dem neuen Menschen, mit der neuen Natur. Und er betrachtet den alten Menschen, oder diese Natur des alten Menschen, das Fleisch, er betrachtet es als Feind. Seht hier Vers 17. Nun aber vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Oder Vers 20. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Er distanziert sich hier von seiner alten, sündigen Natur, von seinem alten Fleisch. Es bin immer ich, es ist diese alte Natur. Und ich denke, das passiert automatisch, wenn wir wirklich von Neuem geboren sind. Wir identifizieren uns mit Jesus, mit diesem neuen Leben, mit dem, was ihm gefällt. Und es kommt uns was vor, das ist was Fremdes, was uns in diese falsche Richtung zieht. Das ist unser Feind, das ist was, gegen das wir kämpfen. Das Dritte aber, was ihm bewusst wird und was er aus Erfahrung lernt, ist, dass er ein Sklave ist der alten Natur. Na, wenn ich das tue, was ich nicht will, dann bin ich versklavt, oder? Es ist die Erkenntnis, dass die sündige Natur stärker ist als mein Wille, als mein natürliche, meine menschliche Kraft, die ich aufbringen kann. Sündige Natur in mir ist stärker. Und ich mache diese Erfahrung, dass ich besiegt bin und dass ich beherrscht bin von der Sünde. Und das ist eine sehr schmerzliche Erfahrung. Vierte Lektion, und das ist die, die wir unbedingt lernen müssen, ist im Vers 18. Ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wenn wir die Lektion nicht lernen, dann werden wir nie ein siegreiches Leben leben. Glaubst du das? Glaubst du das, dass in deiner natürlichen Veranlagung, in deiner Natur nichts Gutes ist? Betonung ist auf nichts hier. Ich glaube, dass da wirklich nichts Gutes ist. Dass du vollkommen unfähig bist, geistliche Frucht zu bringen. Dass du völlig unfähig bist, der Sünde zu widerstehen. Und nach Gottes Gesetz zu leben. Betonung ist auf nichts. Siehst du, bin ich auf diesen Punkt gekommen, dieser Stelle, wo wir uns total bankrott erklärt haben, so wie der Paulus das im Vers 24 tut. Das größte Problem ist, dass wir das nicht wirklich glauben. Nichts. Das ist so radikal, so absolut. Wir glauben, dass wir wenigstens ein bisschen was, ein klein wenig beitragen können. Ich bringe meine guten Motive ein. Und ich habe doch einen starken Willen. Und den will ich jetzt zum Guten einsetzen. Und ich habe aber gute Ideen. Ich habe ja drei Schritte überlegt, die mir helfen werden, nicht mehr zu tratschen. Ich will einfach nicht mehr hinhören, wenn zwei da über irgendwas reden. Und ich will wirklich versuchen, das Positive an den anderen zu sehen. Und dann, wenn ich versucht bin, was weiter zu erzählen, wirklich was zu tratschen, dann nehme ich mir vor, ich werde bis 10 zählen, dass ich mich beherrschen kann. Und es ist nötig, dass wir praktische Schritte setzen. Das ist nicht schlecht. Aber das Problem ist, dass wir anfangen, darauf zu vertrauen. Und dass wir glauben, dass wir uns dadurch selber beherrschen können. Das Problem ist, dass wir aus eigener Energie daran gehen. Das Problem ist unser Eigenleben. Das ist das Problem. Und das muss ans Kreuz. Das Problem ist unser Eigenleben. Gott sagt uns nicht, dass wir uns selbst beherrschen sollen. Nee, er will, dass wir uns von ihm beherrschen lassen. Und da ist ein feiner Unterschied. Und so gehst du mit diesem Selbstvertrauen in die Versuchung rein. Und irgendwo stehen da am anderen Ende des Raumes zwei Frauen, die miteinander irgendwelche haarigen Dinge besprechen und deine Ohren glühen und willst nicht hinhören, aber du kannst nicht anders. Und dann denkst du, oh Mann, wow, das ist furchtbar. Und dann irgendwann später triffst du deine beste Freundin und da ist wieder dieser unbändige Drang, es loszuwerden und du verkrampfst dich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Du wirst nicht glauben, was ich gerade gehört habe. Du wirst nicht glauben, was sie... meine Güte. Du lass das raus und dann fühlst du dich schlecht und du fühlst dich verdammt. Es ist wie diese drei Pfarrer, die sich treffen, um einander die Sünden zu bekennen. Und der erste sagt, ich habe ein wirkliches Problem mit Lust. Immer wenn ich Seelsorge mache mit dieser einen Frau, Mann, da komme ich auf schlechte Gedanken. Und der andere sagt, oh Mann, weißt, mein Problem ist, ich habe so finanzielle Probleme und ich habe ein bisschen was rausgenommen aus dem Opfer. Und der dritte sagt, oh mein Problem ist Tratsch. Und wisst ihr was, ich kann gar nicht warten drauf, von hier wegzugehen und es weiter zu erzählen. Oh Mann. Und du nimmst dir fest vor, ich will mein Gehirn nicht mehr versauen. Und ich werde jetzt wirklich aufpassen, was ich mir anschaue. Ich möchte mir nicht mehr Filme ansehen, wo schmutzige Sachen drin sind. Und wenn mal sowas kommt, dann will ich ausschalten. Oder wenn ich im Kino bin, will ich aufstehen und rausgehen. Und mach diesen Filter ins Internet und lass meine Frau das Passwort eintippen. Und ich nehme mit aller Kraft vor, siegreich zu sein. Und gehe wirklich mit Selbstvertrauen da dran. Ich habe mir gute Vorsätze, ich habe mir ja was vorgenommen, habe sogar Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Dann sagen deine Freunde, hey, kommst du mir den Film anschauen? Und ach, so eine Szene. Und was passiert? Stehst nicht auf. Sei die Kraft. Das ist sogar im Gegenteil, du fühlst dich irgendwie hingezogen, hinzusehen. Vielleicht ertappst du dich sogar dabei, dass du anfängst zu spielen, ob du diesen Filter nicht doch irgendwie umgehen kannst in deinem Internet. Und dann fühlst du dich hingezogen zu diesem Ding. Und das ist, was die Sünde tut. Du bist dabei, dich zu täuschen. Und sie benutzt deine eigenen guten Vorsätze, deine eigenen guten Strategien, um diese Begierden, um diese Rebellion in dir hervorzurufen. Und du merkst, ich hab's nicht im Griff. Ich hab's nicht im Griff. Die sündige Natur hat mich im Griff. Wie der Paulus hier sagt, nicht das, was ich will, das tue ich, sondern das, was ich hasse. Das übe ich aus. Und Vers 19 hier, denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Vers 21, ich finde also das Gesetz, das bei mir, der das Gute will, nur das Böse vorhanden ist. Und man hoffentlich kommen wir eines Tages an diesen Punkt. Im Vers 18, wo Paulus sagt, ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Nichts, nichts, nichts. Das ist der Punkt. Dass wir endlich das akzeptieren, was Gott uns sagt. Dass wir in uns kraftlos sind im Kampf gegen die Sünde. Und dass Gesetzlichkeit uns dabei nicht hilft. Gesetzlichkeit, wenn immer wir uns sagen, du sollst. Du sollst. Es hilft uns nicht. Unsere guten Strategien, unsere Programme, unser guter Wille allein. Wir werden nicht den Durchbruch schaffen. Und ich hoffe, dass wir alle irgendwann an diesen Punkt kommen, wo der Paulus, wie der Paulus, dass wir an uns selbst verzweifeln. An diesem Punkt, wo alles Selbstvertrauen niedergerissen ist, wo wir unsere absolute Kraftlosigkeit erkennen und akzeptieren und wo wir einfach aufgeben und loslassen, wo wir an den Punkt kommen und sagen, ich bin am Ende, ich bin bankrott, mein eigenes Leben ist am Ende. Jesus, wenn du nichts tust, dann wird nie was passieren. Und das ist der Wendepunkt. Das ist der Punkt, wo wir aufhören, im Fleische zu wandeln. Sprich auf gut Deutsch, aus eigener Kraft zu leben. Und wo wir anfangen, im Geiste, das heißt aus seiner Kraft, zu wandeln oder zu leben. Seht ihr auf den Vers 24. Und wenn ihr einen Stift dabei habt, streicht euch das Wort wer an. Wer wird mich retten von diesem Leib der Sünde oder diesem Leib des Todes? Das ist das Schlüsselwort, wer. Es ist nicht länger wie, sondern es ist wer. Es ist nicht länger, oh ich elender Mensch, wie werde ich mich retten? Oder was wird mich retten? Meine guten Bücher oder meine Programme oder meine Anstrengung, sondern es ist wer. Wer wird mich retten von der Sünde in meinem Leben? Diesen Punkt, ich erwarte nichts mehr von mir. Und ich wende mich ab von mir und von meinen Ressourcen und ich wende mich ab nach außen. Ich erwarte keine Hilfe mehr von mir, sondern ich brauche eine Hilfe, die von außerhalb kommt. Ich erwarte Hilfe von jemand anderem. Im Vers 25 sagt uns, wer dieser Wer ist. Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. An dieser Stelle hat das ganze Ich, was wir in diesen vergangenen oder vorangehenden Versen sehen, das hört auf. Und an die Stelle von diesem Ich tritt ein anderer. Und es ist Christus. Galaterbrief im Kapitel 2, im Vers 20, sagt der Paulus, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und er sagt weiter, was ich aber jetzt im Fleisch, das heißt in diesem irdischen Leib lebe, lebe ich im Glauben. Und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und der sich selbst für mich hingegeben hat. Nicht länger im Selbstvertrauen, sondern im Jesusvertrauen. Nicht länger lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und das ist das siegreiche Leben. Nicht mein Leben, sondern sein Leben. Nicht mein Leben, sondern sein Leben. Versteht ihr das? Vielleicht können wir es wie die guten alten Baptisten oder so gemeinsam sagen. Nicht mein Leben, sondern sein Leben. Das ist der Schlüssel. Nicht länger lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Wir müssen das immer wieder wiederholen. Siegreiches Leben ist nicht mein Leben, sondern wem seins? Sein Leben. Das muss von da oben da runter. Das ist siegreiches Leben. Nicht mein Leben, sondern sein Leben. Und wisst ihr was? Das ist was wir schon haben. Wir haben schon sein Leben. Wir sind positionell in unserer Stellung vor Gott schon in Christus. Und Christus ist in mir. Erinnert euch an das Kapitel 6, was wir da durchgenommen haben. Unser alter Mensch, dieses alte Leben ist mit Christus gekreuzigt. Er ist gestorben. Und ich bin auferstanden mit ihm zu neuem Leben. Und dieses neue Leben ist sein Leben. Er spricht mal davon, dass er dieses Samenkorn ist, was in den Boden fällt und stirbt und dann zu neuem Leben aufgeht. Das ist dieses Samenkorn und wir sind eins gemacht mit ihm. Wir sind mit ihm begraben und wir sind mit ihm gestorben. Die Taufe symbolisiert es. Und dann kommt aus diesem Samenkorn kommt neues Leben hervor. Sagen wir ein Weinstock, ein anderes Bild, was Jesus verwendet. Und er ist dieser Stamm. Und wir sind die Reben, die an diesem Stamm, an diesem Weinstock rauswachsen. Und das Leben, was in uns ist, in den Reben ist, das ist das gleiche Leben, was in ihm ist, in dem Stamm ist. Das ist sein Leben, das aus seiner Wurzel kommt, das von ihm kommt. Und wir haben sein Leben Und das ist eine Tatsache. Das ist was, was schon passiert ist. Ich habe hier eine kleine Grafik, wenn die Laura kurz mal den Overhead anmacht. Und schaut vor allem auf den zweiten und dritten Teil, ist interessant. Wir haben oft eine falsche Vorstellung von dem, was Christsein bedeutet. Christsein ist, oder unser christliches Leben, unser siegreiches Leben ist nicht unser Leben, wo wir uns irgendwann mal bekehren, das Kreuz hier, und dann, wo es irgendwo anfängt, unser Leben bergauf zu gehen und unser Leben zu reformieren und unser Leben besser zu machen und in unserem Leben heiliger zu werden. Nee, was passiert ist, ist das, was unten ist. Wir leben unser altes Leben und dann bekehren wir uns und wir sind gestorben mit Christus. Und wir tauchen ein in sein Leben, da unten. Es ist nicht länger mein Leben, sondern es ist sein Leben. Nicht länger lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Es ist nicht mein Leben, was ich versuche zu reformieren, mein Fleisch, wo ich versuche besser zu werden, sondern ich halte es für gestorben und ich lasse ihn sein Leben durch mich leben. Das ist die Tatsache. Wir haben sein Leben. Danke, Lara. Das neue Leben ist sein Leben. Und das ist eine Tatsache. Und die müssen wir annehmen und die müssen wir für wahr halten, wie wir im Römerbrief Kapitel 6 gesehen haben. Und wir müssen Jesus sein Leben durch uns leben lassen. Gott hat uns nicht unseren Willen weggenommen. Nee, er hat uns erst frei gemacht, uns zu entscheiden. Haben wir im zweiten Teil von Kapitel 6 gesehen. Frei uns zu entscheiden. Zu entscheiden, ob wir Jesus sein Leben durch uns leben lassen oder ob wir uns in den Weg stellen. Eigenleben. Und ob wir versuchen, aus eigener Kraft, aus unserem Fleisch, irgendwas zu fabrizieren. Aber Leute, das, was wir fabrizieren, das ist nicht Leben, das ist Tod. Das siegreiche Leben ist sein Leben, was er durch mich lebt. Und ich wende mich ab von mir und von meinen Kämpfen, ab zu ihm. Und ich halte mein Eigenleben als für gekreuzigt. Und ich stelle mich, meine Glieder, heißt es im Römer 6, ihm zur Verfügung als Werkzeuge. Und was ich lebe, lebe ich im Glauben an Jesus, der mich geliebt hat und der sich selbst für mich hingegeben hat. Und dann kann er sein Leben, was schon in mir ist. Wir geben uns nicht ihm hin, dass wir es bekommen oder dass wir siegreich werden. Nee, das ist schon da. Dann lebt er sein Leben, das schon in mir ist, durch mich. Und er kann das tun, weil ich ihm lasse. Das ist der Punkt. Nicht unabhängig von mir tut er das, aber durch mich. Sein Leben ist das siegreiche Leben. Kann Jesus Versuchungen widerstehen? Haben wir gesehen, Evangelium. Ist Jesus fähig, meine Mitmenschen zu lieben? Ist Jesus fähig, Frucht von mir hervorzubringen? Ja! Und das ist das siegreiche Leben. Sein Leben. Und das ist das Schöne wirklich dran, wenn wir das begreifen, wenn wir endlich an den Punkt kommen, wo wir aufgeben. Wir können ruhen in ihm. Wir haben aufgehört, uns mit uns selbst zu beschäftigen, aus eigener Kraft zu ringen. Und jetzt sind wir frei, uns allein mit ihm zu beschäftigen und ihn zu genießen. Und das ist doch, worum es im Leben wirklich geht. Das ist, was Gott für uns hat. Da wollen wir nächstes Mal mehr drüber reden, über dieses Leben im Geist, im Römerbrief Kapitel 8. Aber er schließt dieses Kapitel hier im Vers 25 ab, wo er sagt, also diene ich nun selbst mit dem Sinn Gottes Gesetz, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde. Er macht in einem gewissen Sinn nochmal einen Rückschritt. Quasi als Erinnerung, dass wir noch immer im Kampf sind in dieser Welt. Und es ist ein Prozess. Wir werden nicht diese Perfektion erlangen in unserer Hingabe in dieser Welt. Und auch bei Paulus war es ein Prozess. Er musste so frustriert werden, dass er an diesen Punkt gekommen ist, wo er wirklich begriffen hat, in mir wohnt nichts Gutes. Wer wird mich befreien? Nicht mehr wie, sondern wer? Und Jesus nimmt diese Versuchungen und er nimmt diesen Kampf nicht weg aus unserem Leben. Aber er will durch uns mit ihnen umgehen. Und ich hoffe, dass wir lernen, so mit ihm zu leben. Ich habe mir gestern überlegt, das Grundübel in unserem Leben ist doch eigentlich nicht, dass wir irgendwelche Sünden tun, sondern eigentlich, dass wir so wenig mit ihm beschäftigt sind. Dass wir so wenig auf ihn ausgerichtet sind. So viel dreht sich um uns. Das, was ich erreichen will. Meine Leistung, meine Kraft. Meine Kämpfe, meine Probleme, meine Schwächen. Und das ist nur ein Zeichen, dass es noch nicht sein ist. Dass wir noch nicht ihn an die Stelle von unserem Ich gesetzt haben. In diesem Bereich unseres Lebens. Und es ist Götzendienst. Und wir versäumen das, um was wirklich geht. Und wir leben ein besiegtes Leben statt ein siegreiches Leben. Unser eigenes Leben ist ein besiegtes Leben. Unser eigenes Leben. Sein Leben ist das siegreiche Leben. Wir leben ein besiegtes Leben. Statt in ihm zu ruhen und ihm zu genießen und ihn walten zu lassen in unserem Leben. Sieh, der Sieg liegt nicht in unseren Kämpfen und in unserem Ringen und in unserem Geschafftrum. Sondern der Sieg liegt in unserer Hingabe an ihm. Und in unserer Ausrichtung auf ihn. Das gibt uns nicht nur Sieg, es macht auch unser Leben so viel reicher und so viel schöner. Unser Problem ist, dass wir meinen, dass wir noch zu stark sind. Es sind nicht die Schwächen, deren wir uns bewusst sind, die das Problem sind. Es ist diese Reststärke, die noch übrig ist. Das ist das Problem. Was immer uns abhängig hält von unserer Stärke und unserer Weisheit und unserer Liebe und unserer Geduld und unserer Disziplin, das macht den Kampf nur noch stärker. Ich denke, wir sind wohl alle irgendwo in diesem Prozess hier, den wir im Römerbrief im Kapitel 7 sehen. Und ich hoffe, dass wir bald lernen dürfen, wie schwach wir sind. Wie schwach wir sind. Das ist begreifen, was der Paulus begriffen hat, wo er im 2. Korinther 12 drüber redet, wo Jesus zu ihm gesagt hat, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Und dann sagt er, sehr gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Weil mein Bewusstsein der Schwachheit mich in Abhängigkeit zu ihm führt. Und weil er dann sein Leben durch mich leben kann. Ich hoffe, dass wir an diesen Punkt kommen, wo wir unser eigenes Leben loslassen und wo wir Jesus, wo er sein Leben, das schon in uns ist, dass er es in uns und durch uns ausleben kann. Ich hoffe, dass wir an den Punkt kommen, weil erst an dem Punkt beginnt wahres Leben. Und beginnt siegreiches Leben, beginnt Leben im Geist. Ich weiß, dass in mir, in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Nicht mein Leben, sein Leben ist siegreiches Leben. Vater, wir beten, dass wir das verstehen dürfen. Nicht nur in unserem Kopf, Vater, sondern wirklich in unserem Herzen. Und auch nicht nur, dass wir es im Herzen begreifen und ergreifen, sondern wirklich, dass wir es ausleben, Herr, dass es praktisch wird, dass wir anfangen, danach zu leben und vor allem danach zu glauben, Herr. Ich danke dir, dass du bei uns am Wirken bist und dass viel von deinem Wirken oft ist, uns unsere Schwachheit zu zeigen und unser Versagen. Herr, ich bitte dich, dass wir an diesem Punkt kommen, wo wir nicht mehr sagen, wie kann ich, sondern wer? Jesus, du in mir, Das ist die Hoffnung auf Herrlichkeit, auf Veränderung in unserem Leben, auf ein erfülltes Leben. Herr, bring uns an diesen Punkt, wo wir wirklich erkennen, dass unsere Schwachheit ist, die dir Raum gibt und nicht unsere Stärke. Herr, an diesem Punkt, wo wir loslassen und abgeben und ruhen und dir vertrauen, Herr. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen.